Liebe Mitchristen, ganz herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Regens Martin Rohrer. Ich möchte Ihnen gerne heute ein paar Gedanken mit auf den Weg geben aus dem Schreiben Patris Corde, welches Papst Franziskus über den heiligen Josef verfasst hat. Mit mir verbunden ist heute auch Vikar Thomas Huber. Er wird zu den Zitaten aus Patris Corde jeweils noch ein paar eigene Gedanken sagen, wie wir das auch für uns besser verstehen können. Papst Franziskus erschreibt: Die Heilsgeschichte erfüllt sich gegen alle Hoffnung, voll Hoffnung, durch unsere Schwachheit hindurch. Allzu oft denken wir, dass Gott sich nur auf unsere guten und starken Seiten verlässt, während sich in Wirklichkeit die meisten seiner Pläne durch und trotz unserer Schwachheit realisieren. Wenn dies die Perspektive der Heilsökonomie ist, müssen wir lernen, unsere Schwachheit mit tiefem Erbarmen anzunehmen. Ja, es ist ein herausfordernder Gedanke, aber ich überlasse einmal dir das Wort, Thomas, um dazu etwas zu sagen.
Ja, ich denke, wenn das wirklich das Prinzip der Heilsgeschichte ist, denn zeigt sich, dass die Kirche sich nie auf die Menschen gestützt hat, die durch ihre Intelligenz, durch ihr eigenes Wissen, durch ihr eigenes Können was aufgebaut haben. Das ist ja das Prinzip der Welt. Da gibt es Genies, die gründen ganz tolle Firmen, die vieles in der Welt bewegen durch ihr rein menschliches Können. Natürlich ist das alles auch von der Gnade Gottes zuerst geschenkt worden. Jede Gabe, die ein Mensch hat, ist von Gott geschenkt. Aber Gott, er hat ein anderes Prinzip erwählt, mit dem er in der Kirche wirkt. Und zwar will er wirken. Und er möchte die Starken beschämen, dadurch, dass er eigentlich schwache Menschen beruft, die eigentlich von der Welt oft ausgelacht werden, die als schwach angesehen werden, die vielleicht auch wirklich Schwächen haben, physische Schwächen, vielleicht auch psychische Einschränkungen, aber mit denen will er Großes vollbringen, um dann der Welt zu zeigen, dass nicht der Mensch gewirkt hat, sondern er. Ja, sonst könnte man denken, ja, bravo, dieser hat so und so viel Großartiges vollbracht. Das ist halt einfach jemand, der hat große Stärke und tolle Gaben. Aber wenn man was erlebt, was in der Kirche vollbracht wurde, durch einen ganz schwachen Menschen, wo man immer gedacht hat, der ist dazu oder dazu doch gar nicht fähig, denn geht der Gedanke weiter und man denkt, das hat er nur mit der Hilfe Gottes machen können. Ich habe das Gefühl, sagt dann vielleicht einer, dass der viel gebetet hat. Ich habe das Gefühl, dass der irgendwie gestützt war. Das hätte er sonst von seinen rein physischen, psychischen, geistigen Fähigkeiten nicht vollbringen können. Also der Blick wird dann auf Gott gelenkt, von den Menschen, die nachdenken. Und derjenige, der benutzt wurde als Werkzeug, der bleibt demütig, weil er weiß, ich habe mich die ganze Zeit ja an den Herrn wenden müssen, sonst hätte ich das nicht geschafft. Der hat sich am Anfang gleich überfordert gefühlt mit der Aufgabe, die ihm der Herr gegeben hat. Und seine Zuflucht war dann nur der Herr. Und nur ganz eng mit dem Herrn verbunden, ganz eng Hand in Hand mit dem Herrn, hat er es denn geschafft, das zu vollbringen. Und ihm wurde denn jeden Tag klar, wenn ich mich nur ein bisschen löse aus der Nähe des Herrn, indem ich nicht vielleicht treu bin, dann habe ich die Kraft nicht mehr. Dann lasse ich das Einzige los, was mich durch diese Aufgabe führen kann, in dieser Aufgabe stärken kann, die ich vielleicht habe, in dem, was Gott von mir verlangt. Und in diesem Sinn weiß derjenige selber um seine eigene Demut und um die Hilfe des Herrn, und ihm liegt es denn fern, irgendwie stolz zu werden. Also ich denke, mit den Überlegungen, da komme ich immer auf diese Prinzipien, die der Papst uns da ans Herz legt. Ja, da könnte man natürlich noch vieles drüber sagen, ja. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Warum sagt die Mutter Gottes, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut? Woher weiß sie, dass sie demütig ist, dass sie niedrig ist? Das weiß sie nur, weil sie ständig sich an Gott wendet, weil sie ständig auch sich ganz nah in ihrem Leben an ihn hält. Und deswegen weiß sie um ihre Niedrigkeit, weiß sie um ihre Demut, weiß sie, dass es der Herr ist, der alles vollbringt in ihrem Leben. Und wenn jetzt natürlich jemand große Gaben hat, dann ist es für ihn natürlich schwierig anzuerkennen, dass er das nicht selber macht, sondern dass ihm alles Gott schenkt. Wenn jemand von den Leuten viel gelobt wird, keinen Widerstand erfährt, der ihn zwingt, sich an Gott zu wenden, dann ist es für den schwierig, dass er wirklich, wirklich weiß, dass es nur Gott ist, der ihm hilft. Und vor allem ist es eben denn auch erst schön, weil Gott ja vieles hervorbringt in dem Menschen, der demütig ist. Sagt der Papst Franziskus ja auch, da werden Ressourcen geweckt, von denen wir gar nicht mal wussten, dass wir sie haben, dass wir sie besitzen. Also wenn jemand dann plötzlich Freude hat in der Bedrängnis, weil er eben mit dem Herrn geht, dann merkt er ja schon, da ist eine Ressource in mir, das habe ich gar nicht gedacht. Die anderen werden immer bedrückt, wenn sie bedrängt werden und sind traurig oder vielleicht werden sie sogar depressiv. Und einer, der spürt dann Quellen der Freude, der Ressourcen, der Kraft die, und Freude, die sich in ihm wecken. Und das ist schon die Erfahrung in der Heilsgeschichte, also mit der Gott in der Kirche lebt.
Vielen Dank, Thomas. Ich denke, man könnte hier noch auch hinzufügen, der heilige Pater Pio hat immer gesagt, wenn ein Mensch denkt, dass er selber große Dinge tut, selber irgendwie ja, so wichtige Sachen macht, dann ist sofort die Eitelkeit hier. Und die Eitelkeit, so sagt er, zerstört eigentlich alles, weil es eben nicht mehr aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu den Menschen gemacht wird, sondern die Eitelkeit hat immer so einen Aspekt, wo man eben die Sachen auf sich selber bezieht und sich selber rühmt und so denkt, ja, ich bin ein bisschen besser und ich kann das super. Der Hochmut zerstört eigentlich so vieles im Leben der Menschen. Aber gehen wir weiter zu einem weiteren sehr schönen Aspekt, den Papst Franziskus hier aufzeigt. Und zwar schreibt er hier im Schreiben Patris Corde: Oft geschehen in unserem Leben Dinge, deren Bedeutung wir nicht verstehen. Unsere erste Reaktion ist oft die der Enttäuschung und des Widerstands. Josef lässt seine Überlegungen beiseite, um dem Raum zu geben, was geschieht. Wie rätselhaft es ihm auch erscheinen mag, er nimmt es an, übernimmt Verantwortung dafür und versöhnt sich mit seiner eigenen Geschichte. Wenn wir uns nicht mit unserer Geschichte versöhnen, werden wir auch nicht in der Lage sein, den nächsten Schritt zu tun, denn dann bleiben wir immer eine Geisel unserer Erwartungen und der daraus resultierenden Enttäuschungen. Das geistliche Leben, das Josef uns zeigt, ist nicht ein Weg, der erklärt, sondern ein Weg, der annimmt. Nur von dieser Annahme her, von dieser Versöhnung her, können wir auch eine größere Geschichte, einen tieferen Sinn erahnen. Es scheint wie ein Widerhall der leidenschaftlichen Worte Jobs, der auf die Forderung seiner Frau, sich gegen all das Böse aufzulehnen, das ihm widerfährt, antwortet: Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Soweit diese beiden Zitate. Auch hier wieder etwas, was ja ein bisschen eine neue Sprache ist für uns Menschen in einer rational orientierten Gesellschaft, wo alles überlegt und hinterfragt und warum jetzt das und warum nicht und wissenschaftliche Studien und so weiter. Und hier jemand, der uns ein Vorbild gibt, das Vorbild eben des Annehmens und des sich Hingebens in die Heilsgeschichte herein durch Glauben, Vertrauen. Ja, Thomas, ich denke, hierzu kannst du sicher uns viel Schönes erzählen über diese Realität, die wir soeben hier gehört haben.
Ja, es geht eben darum, dass man nicht aus sich selber oder für sich selber Christ ist. Das heißt, dass man seine eigenen Interessen durchsetzen will, also praktisch das Christentum irgendwie für sich gebraucht, seine Arbeit für sich gebraucht, dass man denkt, ich will jetzt das erreichen, wenn ich das nicht bekomme, dann bin ich enttäuscht. Oder man setzt sich irgendwelche Ziele und weiß gar nicht, ob das Ziele sind, die uns ja auch Gott schenkt, die Gott von uns möchte. Und dann ist man enttäuscht für den Mitmenschen, dass sie einem das und jenes nicht erreichen lassen. Und hat verschiedene Eigeninteressen, die sich vielleicht dann nicht verwirklichen und ist dann irgendwie sonst dann immer vielleicht missmutig, weil man das nicht erreicht hat. Ja, weil dann, wenn man zum Beispiel was Großes aufgebaut hat, was gut funktioniert, und dann sagt der Bischof, nein, er möchte das anders haben, und dann ist man traurig, weil man denkt, jetzt habe ich doch sowas Gutes gemacht. Also der Fokus ist dann auf das eigene, die eigenen Ideen, dass man die eben schön verwirklichen kann in seiner Arbeitswelt, aber man schaut dann nicht auf den Willen Gottes, der einem ja entäußern möchte. Und die Entäußerung ist ja oft die Freude, so dass man Missverständnisse erntet, nicht verstanden wird oder falsch interpretiert wird und man sich nicht verwirklichen kann, so wie man es selber gerne hätte. Wenn man daran traurig ist, dann merkt man ja, dass man Eigeninteressen hat. Und das Faszinierende an einem Christen ist ja, dass er ohne Eigeninteressen arbeitet, ohne Eigenliebe arbeitet. Das heißt, er ist offen für den Willen Gottes. Selbst wenn der Wille Gottes sagt, ich nehme demjenigen alles, an was vielleicht sein Herz irgendwie hängt, auch wenn es gute Dinge sind. Gute Dinge, die man gut kann, wo man vielleicht auch besser vieles kann und weiß als andere, wenn einem Gott da demütigt und einem diese Dinge nimmt. Und wenn man daran denn auch erkennt, ob dieser Mensch wirklich, ob es ihm um den Willen Gottes geht oder ob es um die eigenen Interessen geht, da kann man das ja eben unterscheiden. Aber wenn jemand denn immer offen ist für Gottes Willen, selbst wenn ihm vieles genommen wird und er hat Freude, einfach den Willen Gottes zu tun und lässt Gott wirken. Daran erkennt man, dass jemand wirklich innerlich ganz bekehrt ist. Das heißt, er hat sich ganz hingekehrt zu Gott und sagt, lieber Gott, ich will dir folgen, auch wenn du mir alles nimmst. Auch wenn du alles, was vielleicht auch meine kleinen Anhänglichkeiten noch in meinem Herzen sind. Wenn du mir das nimmst, folge ich dir trotzdem. Ich folge dir, egal was kommt. Da sieht man, dass jemand sich jetzt nicht bekehrt hat, weil er eben die katholische Religion von ihrer Philosophie und wegen irgendwelchen Studien so toll findet. Das kann natürlich sein, das ist auch gut. Aber dann ist es nur partiell, dann ist es eben in verschiedenen Bereichen eine Bekehrung erfolgt, aber die globale, die ganzheitliche Bekehrung ist, wenn jemand sagt, lieber Gott, ich will deinen Willen tun, egal was kommt, auch wenn du mir alles nimmst, will ich Ja zu dir sagen und in Freude Ja zu dir sagen. Dann ist diese Bekehrung global, also ganzheitlich im Menschen, und dann hat er Freude bei allem, was kommt, weil seine Freude ist, mit Gott zu sein. Und in dem Sinn kann denn Gott ihn ganz und gar als Werkzeug nehmen. Und mit jemand, der wirklich sich ganz entäußert, den Weg der Heilsgeschichte präsentieren in dieser Welt. Und wenn es jemand natürlich um die eigenen Interessen geht, um sein eigentliches berufliches Weiterkommen, und der meint, er kann das in der Kirche verwirklichen, dann ist er da halt falsch. Ja, dann wird er nur enttäuscht sein. Dann steht die Bekehrung nach aus.
Ja, danke vielmal. Vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen, zu diesem Satz, den ich vorgelesen habe. Das geistliche Leben, das Josef uns zeigt, ist nicht ein Weg, der erklärt, sondern ein Weg, der annimmt. Klar, hast du schon einiges darüber gesagt. Diese Spiritualität, vielleicht nicht verstehen und doch annehmen und doch wissen, Gott wirkt etwas Größeres, weil der Papst ja dann eben im Weiteren schreibt, nur von dieser Annahme her, von dieser Versöhnung her, können wir auch eine größere Geschichte, einen tieferen Sinn erahnen. Das ist ja eigentlich nur möglich, wenn man irgendwie glaubt, dass Gott eben eine größere Geschichte hier vorhat und wir das vielleicht manchmal erst später oder gar nie durchschauen, was alles geht. Aber was ich zwei wichtige Wörter finde, dieses Annehmen und dieses Versöhnen, vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen.
Ja, das ist wirklich sehr interessant, weil oft wollen wir ja alles verstehen. Ja, aber wir dürfen immer betrachten, dass der Weg der Nachfolge ja ein Weg der Liebe ist. Und eine Liebe, die nur sich hingibt, wenn sie alles versteht, alles einsichtig ist, ist das Liebe. Die Liebe, die ist ja gerade verdienstvoll, wenn man es nicht versteht und trotzdem macht, weil man weiß, das will der Geliebte. Der Geliebte oder bei einem Ehepaar, der die Geliebte, die möchte das von mir. Aber ich verstehe es jetzt nicht, ich mache es aber trotzdem, weil ich weiß, das ist jetzt, was der oder diejenige braucht. Und dann geht es da nicht um das Verstehen. So ist es in der Nachfolge mit Jesus. Jesus verlangt Dinge, die wir aus Liebe zu ihm erfüllen. Und dann geht es da überhaupt nicht um das Verstehen. Da braucht man das gar nicht verstehen. Also, das heißt, es geht um das Annehmen. Herr, ich nehme das an, so wie du mir das praktisch auch gefügt hast, so wie du mir den Weg gezeigt hast, nehme ich ihn an, auch wenn ich nicht verstehe, was du damit vorhast. Weil du hast viel mehr Hintergrundinformationen. Gott hat viel mehr Hintergrundinformationen, was er damit erreichen will. Er kennt meine Zukunft, er kennt meinen Plan, er kennt meinen Platz, den ich in dieser Welt haben soll, den ich mal im ewigen Leben im Himmel haben soll, den kennt er. Und hat also viel mehr Hintergrundinformationen, warum er was möchte. Und wenn er mir das alles erklären würde, da wird mein Verstand gar nicht ausreichen. Deswegen ist es schon mal auch so absurd, dass ich alles verstehen will. Aber das ist die ganz rein menschliche Erklärung, aber die Erklärung des Glaubens ist, dass es sich um Liebe handelt. Und deswegen ist es ja Liebe, weil ich es gerade nicht verstehe und trotzdem dem Herrn folge. Deswegen habe ich ja Freude wegen der Liebe. Nicht im Verstand so eine Freude, weil ich es halt verstehe. Weil wenn ich den verstehe, dann sage ich dann nachher, oh, ich habe jetzt doch eine viel bessere Idee, lieber Gott, mach das doch so und so und so und so. Was ist das denn für Liebe? Liebe heißt nicht verstehen und glauben und annehmen. Und darin Freude zu haben, aber Freude des Glaubens, auch wenn man bedrängt ist, auch wenn man wirklich bedrängt ist. Das Schlimme ist ja auch, in den Leiden denken wir immer nach, denken nach, denken nach, dann werden sie noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer. Die Kunst ist ja da, die Gedanken anzuhalten, die Gedanken zu stoppen und sagen, nein, ich nehme das aus Liebe an. Ja, das sieht man, der Verstand, der es kann halt vieles nicht auflösen. Ja, für ihn ist vieles nicht auflösbar. Warum denkt jetzt dieser Mensch so und so? Warum bin ich da jetzt nicht verstanden worden? Also natürlich kann man es ein Stück weit auflösen, aber nie ganz. Und das ist natürlich auch so eine Hilflosigkeit des Verstandes, wenn er immer zu viel nachdenkt und auf keine Lösung kommt oder dann noch ein Leiden noch schlimmer wird, das einem zugefügt wurde, wenn man zu viel nachdenkt. Da sieht man die Hilflosigkeit des Verstandes und dass der Verstand da halt an seine Grenzen kommt. Aber die Liebe, die führt uns dazu, nicht nachzudenken, Freude zu haben im Annehmen des Willens Gottes. Und da ist der heilige Josef wirklich ein großartiges Vorbild, der zeigt, wie wir als Christen leben sollen. Und wenn man diese Erfahrung mal macht, dass man liebt und nicht verstehen will, dann erfährt man erst, was Liebe wirklich heißt. Das würde ich einfach behaupten aus meiner eigenen Erfahrung.
Ja, danke vielmals. Vielleicht möchte ich hier noch zum Punkt Versöhnung hinzufügen. Eben oft geschehen ja Dinge auf unserem Lebensweg, die ja irgendwie so einen gewissen Groll hervorrufen können oder sagen, ja, warum war das genau jetzt passiert, so auf einem Lebensweg, diese Ungerechtigkeit oder dieses Leiden, dieses Kreuz, diese schwierige Situation der Kindheit, in der Schule, in meiner Ehe, in meiner Beziehung. Und eben finde ich es sehr schön, dass der Papst hier sagt, eben, wir müssen auch lernen, uns mit unserer Geschichte zu versöhnen, wie zu sagen, ich übergebe dir das Gott, ich möchte nicht im Groll weitergehen, sondern ich glaube, dass irgendwie du das auch einbindest in eine viel größere Geschichte, eben die Heilsgeschichte. Und das ist so wichtig für uns, oder die Vergangenheit wirklich in Gottes Barmherzigkeit hineinzulegen, die Zukunft in seiner Vorsehung, nicht so mit diesem Groll vorwärts zu gehen, nein, sondern einfach in der Gegenwart, so dieses Vertrauen, diese Liebe leben, das ist so wichtig, das löst so viel in uns. Dann möchte ich weitergehen zu einem weiteren Gedanken, den ich auch sehr wichtig, sehr tief finde, aus dem Dokument Patris Corde. Bei einer oberflächlichen Lektüre der Weihnachtsgeschichte hat man immer den Eindruck, dass die Welt den Starken und Mächtigen ausgeliefert ist, aber die gute Nachricht des Evangeliums besteht darin, zu zeigen, wie Gott trotz der Arroganz und Gewalt der irdischen Herrscher immer einen Weg findet, seinen Heilsplan zu verwirklichen. Auch unser Leben scheint manchmal starken Mächten ausgeliefert zu sein. Doch das Evangelium sagt uns, dass es Gott immer gelingt, das zu retten, worauf es ankommt, vorausgesetzt, dass wir den gleichen kreativen Mut aufbringen wie der heilige Josef. Er versteht es, ein Problem in eine Chance zu verwandeln, und zwar dadurch, dass er immer in erster Linie auf die Vorsehung vertraut. Wenn Gott uns manchmal nicht zu helfen scheint, bedeutet das nicht, dass er uns im Stich gelassen hat, sondern dass er auf uns vertraut und auf das, was wir planen, entwickeln und finden können. Ja, auch hier wieder eine Herausforderung für uns. Eben, wir denken oft, die Mächtigen haben alles in der Hand und die Heilsgeschichte, eben auch die Weihnachtsgeschichte, wo der Josef ja auch so tief involviert ist, die zeigt uns, nein, Gott findet immer einen Weg, das zum Ziel zu führen, was er will. Trotz allem Widerstand, trotz quasi der Hoffnungslosigkeit, findet er einen Weg. Das ist doch auch ein wunderbares Zitat, Thomas, für uns Menschen, das uns viel Vertrauen schenken kann und sagen, wir können viel mehr den morgigen Tag Gott überlassen, müssen uns nicht den ganzen Tag sorgen. Was denkst du, Thomas?
Also ich muss sagen, immer wenn ich aufwache, dann schenke ich den Tag Gott. Manchmal vergesse ich es auch, danach ist es ein paar Minuten später, aber immer wenn ich aufwache, sage ich, Gott, ich schenke dir diesen Tag heute. Der gehört dir. Also ich schenke dir alles, was kommt, und ich gebe dir alles in deine Hand. Ich gebe alles ab. Denn weißt du, die Ereignisse, die kommen, die lässt Gott zu, und er hat das alles irgendwie in seiner Hand und regelt es, und auch sei es irgendwelche Schwierigkeiten oder Missverständnisse oder so, ist alles, was Gott benutzt und mir schenkt, um zu wachsen. Oder man kann es nicht allen Menschen recht machen, und ja, also es ist, aber ich soll mit Freundlichkeit und Liebe allen Menschen begegnen, und der liebe Gott, er schreibt diesen Tag, er schreibt diese Geschichte dieses Tages. Da gibt es ja auch das Beispiel, dass mal, ich weiß nicht, bei Pater Pio ist ja mal gefragt worden, auch zu diesem Thema, dass jemand nur sein Leben ein bisschen chaotisch sieht und weiß gar nicht, was Gott in seinem Leben wirkt, dann hat Pater Pio geantwortet und erklärt, dass es ja dieses Beispiel gibt von einem Webrahmen. Wenn jemand webt mit einem Webrahmen, dann sieht man auf der unteren Seite nur so was Fusseliges, so eine fusselige Seite. Also wenn jetzt ein Kind bei der Mutter auf dem Schoß sitzt und sie webt was mit dem Webrahmen, dann sieht das Kind nur diese fusselige Seite. Und das Schöne auf der Vorderseite, das gewoben wird, das sieht ja nur denn der Weber. Also das heißt, wenn Gott unser Leben webt, so heißt es ja auch im Psalm, du schneidest uns ab wie ein fertig gewobenes Tuch, dann sehen wir nur diese fusselige Seite. Ja, dieses Tages, dieses Lebens. Und Gott sieht, was er Schönes daraus gestaltet. Wir leben da so im Chaos und da alles manchmal ein bisschen chaotisch und so viele Sachen, die so auf uns da einströmen oder von uns verlangt werden. Aber der liebe Gott, er sieht den Tag ganz anders als wir. Und das heißt, wir dürfen ihm den Tag schenken und uns von ihm leiten lassen. Das heißt, er suggeriert uns, was wir tun sollen. Ja? Er schenkt uns die Leute, denen wir begegnen. Er gibt uns ein, ja, jetzt ruf mal den an oder den oder mach das und jenes. Wir sollen den Tag nicht so fest irgendwie planen und durchstrukturieren, dass kein Platz mehr ist für den Herrn, sondern uns überraschen lassen von ihm. Und gemäß unserer Möglichkeit, natürlich gibt es Termine, die wir haben, aber da sollen wir auch pünktlich sein, das ist ja ganz logisch. aber nicht alles so weit planen und durchstrukturieren, was wir gar nicht müssen. Dass eben kein Freiraum da ist. Das heißt, ach, jetzt ruft hier jemand an, dabei habe ich den Nachmittag jetzt ganz anders geplant. Das habe ich geplant, aber der Herr hat das vielleicht anders geplant. Und was ich plane, kann ich oft auch anders verlegen, anders organisieren. Wenn ich sage, ich muss jetzt unbedingt E-Mails beantworten, aber dann kommt ein Anruf und ich reg mich auf, dass mich jetzt gerade jemand anruft, dann liegt es an mir. Ich kann ja auch abends E-Mails beantworten, wenn die jetzt nicht ganz dringend sind. Ja, also ich mache jetzt einfach nur ein Beispiel. Ja. Gott, er schenkt uns die Tage. Und oft lenken wir uns vielleicht manchmal mit weltlichen Dingen ab am Tag, wo wir denn von Gott wegkommen. Und dann sind wir nicht mehr offen für die Stimme Gottes. Dann gibt uns Gott, wenn er was von uns möchte, durch einen Mitmenschen, durch eine Begegnung, das lässt uns dann nervös werden und das zeigt dann, dass wir eigentlich uns irgendwie weltlich gebunden haben und den Tag vollbringen, sondern nicht auf ihn fixiert sind. Und die Fixierung auf ihn ist wichtig, dass wir in Freundlichkeit und Güte allen Mitmenschen begegnen und dass wir uns einfach freuen, mit Gott zu leben und dass er uns den Tag schenkt. Und im Magnificat sagt ja auch die Mutter Gottes, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Also das Magnificat, das zeigt die Geschichte der Christen. Also durch das Magnificat wird gezeigt, jetzt hat die Geschichte der Christen begonnen. Selig werden mich preisen von nun an alle Geschlechter, also alle Geschlechter, die eben zur Nachkommenschaft Christi gehören, die im christlichen Leben durch die Taufe, durch die Sakramente neu geboren sind. Und da stürzt Gott immer wieder in der Geschichte die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, weil die Geschichte die Niedrigen schreiben. Und immer wieder kommen Zeiten, da werden wieder die Mächtigen vom Thron gestürzt und da wird die Wichtigkeit der Niedrigen hervorgehoben. Und das soll jetzt auch das Josefsjahr einleiten, so wie ich das verstehe, dass die Geschichte immer wieder den Demütigen übergeben wird, die Gott wirken lassen und auf ihn ihr Vertrauen setzen.
Sehr schön, Thomas. Ich glaube, wir gehen weiter zu einem anderen sehr wichtigen Gedanken. Und das ist ein Gedanke, wo Papst Franziskus über die Keuschheit des heiligen Josef spricht. Und hier sagt er über das Wort Keusch, das eben dem heiligen Josef zugeschrieben wird. Dies ist nicht eine rein affektive Angabe, sondern drückt eine Haltung aus, die man als das Gegenteil von Besitzergreifen bezeichnen könnte. Keuschheit ist die Freiheit von Besitz in allen Lebensbereichen. Nur wenn eine Liebe keusch ist, ist sie wirklich Liebe. Die Liebe, die besitzen will, wird am Ende immer gefährlich. Sie nimmt gefangen, erstickt und macht unglücklich. Gott selbst hat den Menschen mit keuscher Liebe geliebt und ihm die Freiheit gelassen, Fehler zu machen und sich gegen ihn zu stellen. Die Logik der Liebe ist immer eine Logik der Freiheit. Und Josef war in der Lage, in außerordentlicher Freiheit zu lieben. Er hat sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt. Er verstand es, zur Seite zu treten und Maria und Jesus zur Mitte seines Lebens zu machen. Wunderbar, diese Formulierung, die unserer Welt so gut täte. Die Keuschheit, sie ist eine Dimension, die nicht besitzen will, sondern die eben Freiheit schafft, die den anderen im Auge hat, in dem Sinn, dass man ihm das Gute tun will, dass man ihm beistehen will. Das ist ja der Unkeusche, er möchte alles benutzen für das eigene, das Egoistische, für die eigenen Begierden. Und der keusche Mensch, er kann wirklich so frei sein, um eben ganz sich den Mitmenschen hinzugeben im Liebe und natürlich eben auch Gott hinzugeben. Ja, Thomas, ich glaube, du kannst uns hierzu sicher auch noch ein paar schöne Gedanken sagen.
Ja, das ist eben gerade der Punkt der Liebe, ja. Lieben heißt den anderen glücklich machen. Wollen, dass der andere glücklich ist. Also geben, um den anderen glücklich zu machen. Und jetzt kann man das in der Liebe zu Christus mal konkretisieren. Wenn Christus glücklich ist, wenn ich auch mein Leiden mit ihm vereine, dann geht es da ganz um das Geben. Wenn ich ihm geben kann, indem ich mein Leiden nehme, das er zulässt, und Jesus schenke, dann merke ich ja, das kann ich nicht aus Eigenliebe. Dann denke ich, was? Leiden? Das ist ja, das will ich ja gar nicht leiden. Also, wenn jemand mich liebt und er sagt, ich soll mein Leiden mit ihm vereinen, dann komme ich vielleicht ein bisschen schon in Schwierigkeiten. Also, das ganze christliche Leben ist auf die Hingabe, auf das Geben ausgerichtet. Wenn ich Christus am Kreuz betrachte, dann wusste er, wir sind glücklich, wenn er sein Leben für uns gibt, wenn er leidet für uns. Also ihm ging es darum, uns das zu geben, was wir brauchen. Was wir gebraucht haben, war die Erlösung. Und die Erlösung hat er uns gegeben dadurch, dass er für uns gelitten hat. Er hat nur auf das Geben geschaut. Wenn jemand egoistisch ist, dann sagt er, was? Ich will nicht leiden. Das will ich nicht geben. Ich will nicht diese Opfer bringen, weil ja, das Ich das in sich nicht will. Aber wenn man Dinge gibt, die eigentlich gegen die Natur des eigenen Egos, des eigenen Ichs ist, dann weiß man ja, dass das ja wirklich nur aus Liebe geschehen kann. Und das ist eben diese Nagelprobe quasi, dass man sich immer fragt, gebe ich was, kann ich auch Dinge geben, die meine Eigenliebe nicht irgendwie möchte. Ja, bin ich bereit, diese Dinge zu geben? Und dann tritt man ein in das Verständnis, was Liebe wirklich heißt. Und dann versteht man auch die Keuschheit. Keusch lieben heißt nicht aus Eigenliebe, aus eigenen Begierden für sich was zu beanspruchen, sondern das Geben. Und das muss eben die Welt lernen. Die Begierden der Welt sind ja die Begierden der Augen, die Begierden des Fleisches, der Hochmut des Lebens. Im Hochmut, da möchte ich andere unter mir haben, andere über andere irgendwie Macht ausüben, also alles nur für mein eigenes Ich. In den Begierden der Augen, da habe ich Verlangen, Dinge zu besitzen, die mir gefallen, also auch für das eigene Ich. In den Begierden des Fleisches, da möchte ich Genüsse des Fleisches haben, auch für mein eigenes Ich. Also hat es nichts mit Liebe zu tun im christlichen Sinn, mit dieser keuschen Liebe, die Freude hat am Geben. Und ja, das ist die Keuschheit, Freude haben am Geben. Selig ist das Geben. Es ist derjenige selig, der gibt, mehr als derjenige, der empfängt, sagt ja die Bibel. Und deswegen ist das Geben eine Freude. Wenn ich weiß, dass der andere glücklich ist, wenn mich das glücklich macht, dann kann ich geben. Und auch wenn es mein Leben ist, auch wenn es alles ist, was ich vielleicht habe, was ich vielleicht noch an Bindungen habe, wenn ich mich von allem trennen muss, um aber den anderen glücklich zu machen, und ich bin dazu bereit und habe Freude daran, daran erkennt man die Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Das ist ja auch auf Griechisch diese Agapao, diese hingebende Liebe. Im Griechischen gibt es ja drei Worte für die Liebe. Das hat der Papst Benedikt in Deus Caritas Est schön verdeutlicht. Also die Philia, das ist die rein menschliche, freundschaftliche Liebe. Denn der Eros, das ist eben diese Liebe, die mit den Anziehungen der Begierden zusammenhängt. Und dann die Agapao, das ist diese Liebe der Hingabe. Und wenn diese Agapao, diese Liebe der Hingabe, sagt der Papst Benedikt, nicht da ist, nur die menschliche und nur die Liebe der Begierden da ist, dann ist sie eben unvollkommen. Und dann ist sie nicht im christlichen Sinn gegenwärtig, die Liebe. Also die Hingabe ist immer diese Verifikation, ob die Liebe christlich ist. Also wenn man sich ganz und gar dem anderen schenken will, hingeben möchte in der Ehe, dann ist es eine christliche Liebe. Und wenn man keine Eigenliebe oder keine Eigeninteressen hat. Und so ist es auch in der Liebe sonst zu allen Menschen. Immer wenn Eigeninteressen da sind, dann ist diese hingebende Liebe, die Agapao, nicht da. Und deswegen, wenn die Liebe frei ist von allen Eigeninteressen, dann ist sie keusch, dann ist sie rein, dann ist sie im Sinne Gottes, so wie es der heilige Josef eben auch ausgedrückt hat. Er hat nur eine reine hingebende Liebe gehabt. Diese Agapao, diese Liebe der Hingabe an Gott, an seinen Willen. Und es war eben nicht verunreinigt durch menschliche Begierden oder durch Begierden der Augen, Begierden des Fleisches, Hochmut des Lebens. Das war in ihm überhaupt nicht existent. Und so sagt ja auch der heilige Johannes in seinem ersten Brief, die Begierden der Augen, die Begierden des Fleisches, Hochmut des Lebens sind nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und wenn diese Punkte eben gegenwärtig sind in der eigenen Liebe, dann ist sie nicht rein, dann ist sie eben weltlich verunreinigt und eben nicht keusch. Ja, ich denke mal, soweit.
Vielen Dank. Ich möchte hier noch hinzufügen etwas, was eben Papst Franziskus auch noch diesem Kapitel, das ich vorher vorgelesen habe, auch noch hinzufügt. Er sagt hier, Josefs Glück gründet sich nicht auf die Logik der Selbstaufopferung, sondern der Selbsthingabe. Jede wahre Berufung kommt aus der Selbsthingabe, die die reifere Form des bloßen Opfers ist. Sehr schön, so diese selbsthingebende Haltung, die eben mehr ist als sich aufopfern, einfach diesen Wunsch, die Liebe zu leben. In der Hingabe. Gut, ich möchte gerne noch einen letzten Gedanken mit dir zusammen anschauen, Thomas. Ich lese vor, wiederum aus Patris Corde. Das, was Gott zu unseren Heiligen gesagt hat, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, scheint er auch uns zu sagen, fürchtet euch nicht, wir müssen unseren Ärger und unsere Enttäuschung ablegen, und ohne weltliche Resignation, sondern mit hoffnungsvoller Kraft Platz machen für das, was wir nicht gewählt haben und was doch existiert. Das Leben auf diese Weise anzunehmen, führt uns zu einem verborgenen Sinn. Das Leben eines jeden von uns kann auf wundersame Weise neu beginnen, wenn wir den Mut finden, es gemäß den Weisungen des Evangeliums zu leben. Und es spielt keine Rolle, ob alles schiefgelaufen zu sein scheint und ob einige Dinge mittlerweile nicht mehr rückgängig zu machen sind. Gott kann Blumen zwischen den Felsen sprießen lassen, auch wenn unser Herz uns verurteilt. Gott ist größer als unser Herz, und er weiß alles. Wir sollen uns nicht fürchten, sondern eben Mut haben, das Leben in das Evangelium hineinzuformen und eben nicht so sehr zu schauen, ja, es ist alles gewesen, schief gelaufen, mein Versagen und so, sondern auf Christus schauen, in ihm die Lösung unseres Lebens finden, auch wenn es vielleicht eine Katastrophe war, wie bei einer heiligen Maria Magdalena. Sie hat eben nicht auf das Vergangene geschaut, sondern vorwärts, auf das Evangelium, auf Christus. Ja, lieber Thomas, sicher auch ein wichtiger Aspekt, den Papst Franziskus hier aufzeigt, gemäß dem Beispiel des heiligen Josefs. Bitte saget uns doch noch ein paar Gedanken hierzu.
Ja, also Ich denke, wenn wir jetzt ab heute, ab jetzt wieder versuchen, den Willen Gottes zu tun, dann gleicht der Gott wieder alles aus. Dann hat er die Möglichkeit, alles zu rekuperieren, was vielleicht schiefgelaufen ist. Das ist ja eben der Punkt. Also wenn jemand die Vergangenheit, die schiefgelaufen ist, wieder gut machen kann, dann ist ja nur Gott. Und es kann er dann, wenn wir seinen Willen tun. Also wenn wir sofort anfangen, sofort wenn wir anfangen, seinen Willen wieder aufzunehmen, dann arbeitet ja er in unserem Leben und macht alles wieder gut, rekuperiert alles, was eben durch unser falsches Tun verloren gegangen ist. Das ist ja auch, also ich finde, ein gutes Beispiel, oder vielleicht jedes Beispiel hinkt natürlich. Jetzt heute gibt es ja diese Hybridautos, ja, wenn man da praktisch, da sieht man immer so einen Akku, der ist voll oder leer, dieser Akku, der eben noch zur Unterstützung da ist. Und wenn man eben vom Gas geht, dann lädt es eben diesen Akku, den rekuperiert der und hat dann eben mehr Energie nachher. Aber natürlich kann man den, ist der irgendwann voll und den kann man nicht die ganze Zeit rekuperieren. Aber ich will das nur ein bisschen als Beispiel sagen. Wenn wir rekuperieren die ganze Zeit unser ganzes Leben, das vielleicht leer war und das vielleicht nicht gut genutzt wurde, das rekuperieren wir mit dem Wort Gottes. Da wird das Wort Gottes hineingefüllt in unsere Vergangenheit, in das Falsche, was war, und wird alles wieder ausgeglichen und gut gemacht, wenn wir unser Leben rekuperieren lassen von Gott. Das heißt, wenn wir versuchen, ab jetzt seinen Willen zu tun, dann klingt er sich ein, füllt uns mit seiner Gnade, füllt vielleicht auch die Herzen der Menschen, wo wir Fehler gemacht haben. Dann wirkt er in der Geschichte mit uns, aber das ist nur, wenn wir unseren Willen verbinden mit seinem Willen, dann schließt er den Strom an uns an und wirkt und arbeitet, und das können wir unser ganzes Leben, können wir denn so rekuperieren, dass wir ganz vollgeladen sind von ihm, bis wir mal ins ewige Leben kommen. Die Heiligen haben nur den Willen Gottes wieder aufgenommen und dann hat Gott alles wieder gut gemacht, alles ausgeglichen, alles rekuperiert.
Thomas, du kannst uns noch ein Schlusswort sagen. In der Heiligen Schrift wird ja eigentlich nicht viel gesagt über den heiligen Josef, aber es wird gesagt, dass er gerecht war. Und damit ist auch alles gesagt. Ein gerechter Mensch, der eben vor Gott und den Menschen gerecht ist. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Gedanken auf den Weg geben.
Es heißt nur, er war ein Gerechter. Josef war ein Gerechter. Das heißt, er war gerecht. Was ist denn die Gerechtigkeit? Man gibt, was ist gerecht? Man gibt einem anderen das, was ihm zusteht. Wenn man das tut, dann ist man gerecht. Ja? Dem anderen das geben, was ihm zusteht. Und wenn Gott ja uns geschaffen hat, dann steht ihm ja zu, dass wir seinen Willen tun, dass er bestimmen darf, was wir auf Erden tun und machen, was unsere Berufung ist. Und gerecht sein heißt einfach, ihm das zurückgeben, Gottes zurückgeben, was ihm zusteht. Und wenn wir gerecht sein wollen, dann geben wir Gott seinen Willen zurück. Also das Wort Gottes kommt, Gott zeigt uns, was er von uns möchte. Und wir tun das und geben sozusagen Gottes Willen Gott wieder zurück. Wir geben Gott, der in seinem Willen ja gegenwärtig ist, Gott zurück. Wir geben seinen Willen, das Wort Gottes, wieder Gott zurück. Und das ist gerecht sein. Wir geben Gott das, was ihm zusteht, und tun seinen Willen. Das hat der heilige Josef getan. Und wir sind auch gerecht, wenn wir dann demütig sind, weil die Demut kommt ja eigentlich von der Gerechtigkeit, dass wir als Demütige Gott folgen, Gott geben, was ihm zusteht. Die Demut kommt von der Gerechtigkeit. Also wenn wir demütig sind, sind wir auch gerecht.
Liebe Mitchristen, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und vor allem eben auch die Hilfe, den Beistand des heiligen Josefs. Möge er wirklich ein großes Vorbild sein für unseren eigenen Weg, den wir mit Gott, für Gott gehen, und so erbitten wir den Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch auch die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es grüßt Sie herzlich, Regens Martin Roder.